Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan Wied. Zu wenigen Themen gibt es mehr Glaubenssätze im Volksmund, vielleicht außer Ernährung, als zu dem Thema Kindererziehung, Kinder, wie sie aufwachsen müssen, was normal ist, wie ein Kind ernährt gehört und wie ein Kind sich entwickeln soll. Heute räumen wir mit einem der Glaubenssätze aus, die viele von euch vielleicht schon mal gehört haben, die viele vielleicht auch selber noch in ihren Gehirnwindungen irgendwo verankert haben, nämlich dass Schweikinder Gedeihkinder seien. Da müssen wir aus der osteopathischen Sicht ein Stückchen mit aufräumen und sagen, dass das häufig, wenn es zu lange besteht, zu stark ist, das ständige Spucken, wieder Hochkommen von Nahrungsbrei, das säurelastige im Bereich der Speiseröhre, die damit verbundene Überstreckung, Spannung im gesamten Körper, natürlich einer guten, harmonischen Entwicklung eines Kindes, das was ich und mein Thriving Children Programm ja auch demnächst ab dem Spätjahr in die Welt bringen werde, im Wege steht. Also Spucken und Speikinder haben tatsächlich ein größeres Hindernis, um ihr Potenzial frei zu entfalten. Also geht es im zweiten Schritt darum zu erkennen, wann hat ein Kind ein Problem, wie können wir es lösen, wie entsteht es und was gibt es für Möglichkeiten. Hierzu habe ich ein interessantes Interview mit meiner Kollegin der Svenja Höse geführt, die da sogar in ihrer Facharbeit in der Osteopathie drüber geschrieben hat, also eine echte Expertin, selbst Dreifachmutter und zusätzlich noch Kinderkrankenschwester, also ein echt kompetenter Interviewpartner, den ich dir heute präsentiere. Wenn du dich weiterhin für Osteopathie interessierst, dann kennst du ja mittlerweile schon meine SMS-Opt-in-Möglichkeit, die 0049 177 1789 317. Da gibt es ständig neue, wiederkehrende News und Informationen. Du wirst auf dem aktuellen Stand gehalten zu meinem neuen Buch, Faszientraining für Rücken und Nacken. Du wirst auf dem Laufenden gehalten zum Thema Thriving Children, mein Kinderprogramm für Laien, Osteopathen, Eltern, Therapeuten, das im November startet. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich auf diese Folge. Be still and know, dein Stefan. Podcast. Heute habe ich zu Gast meine Kollegin, die Svenja Höse. Hallo, grüße dich.
Hallo.
Hallo. Wir werden heute über das große Thema Kinder mal wieder sprechen, ja, also Kinderbehandlung in Osteopathie. Und die Svenja hat einen ganz speziellen Bereich, den sie sehr erfolgreich behandelt, den sie auch in ihrer Facharbeit ein bisschen genauer beleuchtet hat, also für die Kollegen auch interessant, nämlich den Reflux bei Neugeborenen, bei Säuglingen, bei Kindern. Magst du uns gleich ein bisschen was dazu erzählen, Svenja? Was müssen sich denn die Laien unter dem Reflux vorstellen? Wie äußert sich das denn vielleicht bei Kindern, bei Neugeborenen?
Ja, hallo erstmal in die Runde. Ja, also Kinder ist ein großes Schwerpunktthema in meiner Praxis und ich habe viele Kinder mit Reflux. Reflux bedeutet das Spucken, das vermehrte Spucken von Milchnahrung, entweder direkt nach den Mahlzeiten oder manchmal auch Stunden später, was bei vielen Kindern auch wirklich ein Problem darstellen kann, weil es einfach sehr viel Spucken, also Spuckmenge ist. Die Familien viel klagen über häufige Wechselwäsche, dass einfach mal ganz unflexibel ist, weil die Kinder einfach so viel spucken. Manche Kinder auch sehr unglücklich sind, viel Bauchweh haben, viel schreien. Ja, und dann eben die ganzen Folgeprobleme auch. Also es zeigt sich dann oft, wenn man dann die Kinder sieht, dass die sich auch sehr überstrecken, im Schreien, schlecht anzulegen sind, schlecht zu tragen sind, weil sie einfach in einer ungünstigen Position, Haltungsposition sich zeigen und für die Familie einfach dieses Spucken ein großes Problem darstellt. Genau, und da habe ich eben viele Familien, die mit dem Problem zu mir in die Praxis kommen.
Okay. Was sind denn so deiner Erfahrung nach die Gründe, warum spucken denn Kinder? Ich höre da immer wieder verschiedene Dinge zu, kommen auch Eltern wegen diesem Thema natürlich auch zu mir in die Praxis. Die landläufigste Meinung, die ich höre, ist eben dieses uralte Speikinder sind Gedeihkinder.
Genau.
Was bei Kinderärzten und bei Omas, Opas meistens kolportiert wird, so unter der Hand. Mir fällt es auf, dass es in den letzten Jahren häufiger vorkommt. Vielleicht nur rein subjektiv, aber hast du Erklärungsmodelle für dich gefunden, was stark ist?
Also es ist tatsächlich so, dass es gehäufter ist in letzter Zeit. Ich vermute stark, dass es an der erhöhten Sektio-Rate, also in den vermehrten Kaiserschnitten, auch geplanten Kaiserschnitten, wo die Kinder einfach zum Zeitpunkt auf die Welt kommen, zu dem es noch gar nicht bereit ist, schon in die Welt zu starten. Mhm. Saugrock ist ein großes Thema, weil das Kind natürlich dann auch auf unnatürliche Weise auf die Welt geholt wird. Oder auch sehr verlängerte Geburten. Also viele Geburten verlaufen nach einem klassischen Schema. Die Kinder, also die Familien, die Mama wird eingeleitet, dann kommen keine Wehen, dann wird weiter eingeleitet. Irgendwann kommen dann überschießende Wehen, dann wird wieder gebremst, die Wehen, dann kommt eine PDA. Also es verlängert sich immer und dann kommen die in so einen Kreislauf rein und sind oft dann am Schluss so erschöpft oder die Geburt kommt an einem Stillstand, dass dann massiv von außen zum Beispiel auf den Bauch gedrückt wird, Kristeller-Handgriffe angewendet werden. Darmschnitte durchgeführt werden, das Kind einfach gewalttätig aus dem Körper der Mama herausgeholt wird. Und gerade diese Kinder haben ganz oft Probleme mit vermehrten Spucken, mit großen Refluxthemen.
Viele Eltern fragen mich natürlich oder kommen immer mit der Vorstellung, es muss eine Blockade geben und die muss das alles verursachen. Da muss ich häufig so ein bisschen bremsend eingreifen. Das ist natürlich das, was vielleicht auch von manchen anderen Kollegen auch so kommuniziert wird, weil es ist einfach, da kann man sagen, eine Blockade. Das kann jeder verstehen. Ich würde aber gerne so ein bisschen tiefer vielleicht einsteigen, sodass auch mehr Laien den Mechanismus oder die Mechanismen verstehen. Du hast ja gesagt, die anderen Arten von Geburten, ja, Kräfte, die auf das Kindchen ja einwirken. Und was passiert dann beim Kind für dich, dass die Kinder mehr spucken? Welche Mechanismen beobachtest du da?
Also wenn man jetzt eine gesunde, normale Schwangerschaft und Geburt anschaut, verläuft die Geburt in verschiedenen Phasen und das Kind macht die Geburt mit, also das ist nicht passiv dabei, sondern aktiv, dreht sich in bestimmten Positionen ins Becken ein, hat es Zeit, wirklich durch den Geburtskanal zu rutschen. Die Mama kann den Wehen nachgeben, kann dabei rumlaufen, Positionen einnehmen, die der Mama gut tun. Dann schafft das Kind sozusagen die verschiedenen Phasen der Geburt gut selbst und verläuft auch verschiedene Reflexe, die unter der Geburt ausgelöst werden müssen durch. Das heißt zum Beispiel, wenn der Kopf dann durchs Becken, also durch den Beckenboden, durch den Muttermund tritt, dann muss das Köpfchen sich über die Symphyse, die Schambeinfuge der Mama heraushebeln. Das heißt, eine Überstreckung des Kopfes tätigen. Dann dreht sich das Kind nochmal, dann werden die Schultern geboren und dann kommt das Kind auf die Welt. Das Problem ist, bei Kaiserschnittkindern oder auch Sauglockengeburten oder wo einfach eingegriffen werden muss, schafft das Kind nicht oder darf einfach nicht diese Phasen der Geburt durchleben. Das heißt, es darf sich weder ins Becken eindrehen, weil es durch einen Kaiserschnitt geboren wurde, geplant, darf weder diese Reflexe eben auslösen lassen oder wird sogar mit Gewalt rausgepresst. Das heißt, durch einen Kristeller-Handgriff, durch Druck auf den Bauch der Mama, das sind wirklich gewalttätige Kräfte. Viele Mütter haben wirklich auch blaue Flecken am Bauch. Das heißt, das Kind, warum auch immer, hat ja ein Problem, warum es gerade nicht rauskommen kann. Das heißt, es wird massiv in eine bestimmte Position gegen das Becken der Mama gedrückt, um herauszukommen. Das heißt, da entstehen Kräfte, große Kräfte, unnatürliche Kräfte auf die Wirbelsäule des Kindes, aber auch durch einen Kaiserschnitt zum Beispiel, wenn ich Zug aufs Köpfchen gebe, weil das Kind vielleicht verkehrt rum im Bauch saß, hebe ich natürlich unnatürlich am Kopf, wodurch wirklich auch Spannungen sich aufbauen können, unnatürliche Kräfte wirken, aber auch Sauglockengeburten. Das Kind wird ja aktiv rausgesaugt, also durch ein Vakuum, das Kind mit den Wehen rausgeholt und dadurch entstehen auch große unnatürliche Kräfte einfach. Das heißt, das Kind wird schneller herausgeholt, als es vielleicht selber den Weg gehen würde. Und dadurch entstehen gerade im Bereich der Halswirbelsäule, der oberen Kopfgelenke, aber auch natürlich dem Köpfchen selber große Spannungen, die sich dann manchmal durch den ganzen Körper ziehen können, bis die Wirbelsäule entlang, gerade auf der Rückseite, wo dann einfach die Überstreckungstendenz stark ausgeprägt ist, warum auch viele Kinder dann im Schreien überstrecken. Dadurch entstehen dann wieder verschiedene Faszienzüge, also die Strukturen, die einfach alle Muskeln, Knochen, Gelenke, Nerven umfassen, die geraten unter Zug, unter Spannung und die können dann auch wieder bis runter zum Magen, zum Speiseröhre entlang führen und dort dann einfach das Spucken, die Refluxproblematik zeigen.
Okay. Das heißt, die Halswirbelsäule ist schon das erste und wichtigste auf deiner Prioritätenliste, wo du sagst, da findet man häufig etwas und genau.
Also das ist einer der Punkte. Ganz oft sind es auch die Nerven, die einfach unter Spannung geraten. Die Nerven, also es gibt Nerven, die zum Beispiel aus verschiedenen Bereichen zwischen den Schädelknochen, bei den Babys sind die Schädelknochen noch nicht verwachsen. Das heißt, da ist viel Spiel, weil das Baby, das kindliche Köpfchen ja durchs Becken sich durchquetschen muss und die Schädelknochen dadurch überlappen können, wenn die noch nicht verwachsen sind. Und wenn die jetzt eine große Spannung unter der Geburt oder einen Druck, einen unnatürlichen erfahren, dann können die manchmal verkleben oder einfach eine unnatürliche Form einnehmen, eine Spannung aufbauen, wodurch dann zum Beispiel bestimmte Nerven, also in dem Fall zum Beispiel der Nervus vagus, der durch das Foramen jugulare zwischen dem Temporale und dem Occiput austreten, unter Spannung geraten, weswegen dann der Nervus vagus, der versorgt die Verdauung, Herz-Kreislauf, also verschiedene Systeme im Körper, hier auch weiterführend natürlich dann Mageneingang, Strukturen unterhalb des Zwerchfells oder im Rahmen des oberen Verdauungstrakts einfach nicht mehr gut versorgen können. Das ist ein Bereich, also gerade so in dem Kopfbereich, aber natürlich auch immer die Halswirbelsäule betrachtet, also zwischen C3, C4 tritt der Nervus phrenicus aus, der das Zwerchfell versorgt. Und gerade Kinder, die zum Beispiel lange nach einer Mahlzeit spucken, viel Schluck aufhaben, hier Probleme haben, da zeigt sich oft dann wirklich eine Spannung in der Halswirbelsäule, auch in der tieferen Halswirbelsäule, die dann einfach den Nerv hier auch unter Druck setzen und die Nervenversorgung des Zwerchfells zum Beispiel nicht mehr gut stattfinden kann.
Jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Teil, den viele Patienten dann nicht mehr nachvollziehen können. Ich finde es toll, dass das genauso, ich versuche es immer so bildlich darzustellen für meine Patienten, die das ja manchmal eben nicht so fachlich nachvollziehen können, dass große Telefonleitungen unter Druck kommen, und das kann, so wie du es auch perfekt, ja, wundervoll erklärt hast, so können das jeder nachvollziehen, sogar Kinderärzte. Ich hatte gerade gestern wieder auch einen Internisten, der mit seinem Kind dann bei mir war, und das können die alles nachvollziehen. Jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Teil, wo die meisten dann aussteigen, wie wir das behandeln. So, das würde ich gerne von dir auch so ein bisschen hören. Wie geht es daran? Wie kann man, oder wie, was spürst du dann, wenn du sowas findest, so einen Druck auf Nerven oder Blockaden? Wie behandelst du das dann? Wie gelingt es mit so wenig invasiven Sachen bei einem Kind, das trotzdem zu lösen?
Also den Familien, die jetzt kommen, erkläre ich das oft, also weniger mit Blockaden, weil eine Blockade ist auch immer, man stellt sich das dann immer vor, man geht zum Orthopäden, wird dann eingerenkt und ist die Blockade weg. Beim Baby würde ich nie massive Maßnahmen greifen, da rede ich eher von Spannungen durch die Geburt, durch verschiedene Traumen, die vielleicht unter der Geburt oder auch im Mutterleib schon stattgefunden haben, bauen sich eben Spannungen im Gewebe auf. Und wenn jetzt ein Kind kommt, Mama erzählt, okay, spuckt direkt nach den Mahlzeiten große Mengen, ist sehr unglücklich, muss viel schreien, hat viel Bauchweh, überstreckt sich sehr, dann ist meine Aufgabe eben herauszufinden, wo ist diese Spannung, was belastet das Kind vielleicht, hat es eine Spannung eher in der Halswirbelsäule oder eher in der Nervenversorgung oder auch direkt Zwerchfellmagen, also das sind verschiedene zentrale Stellen, die man so abgeht. Manchmal ist es auch, dass ein Kind viel Luft schluckt auch noch, das heißt vom Kiefer her den Mund nicht richtig öffnen kann, schlecht an die Brust gehen kann, sehr in dieser Überstreckungshaltung liegt, was einfach eine gute Saugposition ungünstig macht. Das heißt, ich mache natürlich erstmal eine Anamnese, die Familien berichten, wie war die Schwangerschaft, die Geburt, was hat sich gezeigt nach der Geburt, wie hat das Kind gesaugt an der Brust, wann hat es Spucken angefangen, also mache eine komplette Anamnese und dann gucke ich mir das Kind an. Bei Kindern mache ich viele sanfte Kontakte, das heißt, ich gehe zum Beispiel erstmal an die Füße, nehme erstmal Kontakt auf, zeige dem Kind, okay, ich bin da, ich gucke dich an, ist es okay, alles, was du mir zeigst, darf sein, sozusagen. Und dann gehe ich mal oft von unten ran, das heißt erstmal ans Becken zum Beispiel. Da zeigt sich dann oft schon, dass die Kinder einen Spannungsbogen haben. Das heißt, das Gewebe hat eine bestimmte Gewebespannung. Das ist wie, wenn wir eine Verspannung haben zum Beispiel, sind wir zum Beispiel im Nacken sehr verspannt. So muss man sich das vorstellen. Das heißt, ein Kind hat vielleicht in der Wirbelsäule eine Verspannung, überstreckt sich deswegen. Das ist wie, wenn wir uns verlegen, wir haben dann eine Lieblings Seite. Wir wollen dann nicht in die andere Richtung gucken, weil es uns wehtut. Ja. So zeigt es sich bei den Kindern oft auch. Die sind dann einfach in ihrer entlasteten Position. Das heißt, das Kind liegt dann vielleicht schon ganz krumm wie eine Sichel auf der Matte oder dreht den Kopf nur auf eine Seite und zeigt einfach dadurch, okay, da geht es mir gut, da fühle ich mich wohl. Ja. Würde ich das Kind jetzt überstrecken in die andere Richtung oder den Kopf in die andere Richtung drehen, gewaltsam, würde es dem Kind schmerzen, es würde schreien, unruhig werden, würde mir einfach zeigen, nee, da möchte ich nicht hin. Wenn ich jemanden behandle, der sich verlegen hat, würde der auch nie freiwillig in die andere Richtung sich drehen, wo es einfach wehtut. Ja. Das heißt, ich behandle die Kinder indirekt, sagt man dazu, das heißt in die Spannung rein. Wenn das Kind also überstreckt, dann gehe ich mit in die Überstreckung und versuche darüber, das Gewebe zu entlasten. Das Gewebe, alles ist in Bewegung im Körper, auch das Gewebe selber, die Faszien, die Strukturen, die alles umfassen. Und das spürt man sehr gut bei den Kleinen, auch global. Das heißt, ich fasse zum Beispiel ans Becken und oben an die Schultern und merke dann schon, okay, die ganze Wirbelsäule zeigt mir, die Überstreckung tut ihr gut. Das heißt, ich gehe mit der Überstreckung mit und warte, bis das Gewebe sich hier einfach eine Entspannung holen kann, eine Entlastung. Und das geht bei den Kleinen sehr gut. Also das sind ganz feine, sanfte Kontakte. Ja, und im Endeffekt erkläre ich es den Müttern oder den Eltern wirklich, dass es einfach eine Spannung, eine Verspannung im Gewebe ist, die ich nicht durch Dehnung, wie man es vielleicht durch Sport kennt, entlaste, sondern eben in die Spannung mit reingehe.
Und die Svenja, das wissen wahrscheinlich unsere Zuhörer und Zuschauer noch nicht, die kommt ja eigentlich als Kind der Krankenschwester aus der ganz schulmedizinischen Richtung. Das heißt, du kennst beides. Du hast beides. Du bist nicht aus dem Bereich, dem das komplett fremd wäre. Die Schulmedizin würde ja immer sagen, das Gegenteil. Wie war dein Weg? War der leicht sozusagen dann in die Osteopathie? Hat dir das geholfen, dieser Background? Oder hat es manchmal sozusagen Widerstände aufgebaut gegen diese vermeintlich anauflegen Geschichten?
Also für mich war es ein großer Vorteil, auch die andere Seite zu sehen. Ich habe zuletzt auch auf der Geburtshilfe gearbeitet, in einer großen Klinik bei uns in der Nähe. Das heißt, ich habe auch die Mamas und die Babys direkt nach der Geburt natürlich schulmedizinisch als Kinderkrankenschwester versorgt. Mhm. Aber habe sozusagen da schon auch den Einblick natürlich sammeln können, wie geht jetzt ein Arzt bei Reflux vor, klassisch. Dickt man die Nahrung an, lagert das Kind hoch, gibt Saabtropfen zum Beispiel bei Blähungen, solche Sachen. Also habe auch die schulmedizinische Seite gesehen, habe aber natürlich da auch oft gesehen, dass die Schulmediziner irgendwann sagt, okay, wie du sagst, Speikind, Gedeihkind ist halt so. Mhm. Ja. Und die Osteopathie eröffnet mir halt ganz neue Möglichkeiten zu sagen, okay, einerseits schulmedizinisch, ich kann natürlich sagen, okay, klär das mal vom Arzt ab, vielleicht ist es eine Pylorusstenose, das heißt, der Magenpförtner ist verkrampft. Da kommt es wirklich zu massiven Erbrechen, auch direkt nach dem Essen. Die Kinder sind sehr unglücklich, nehmen an Gewicht ab, haben Flüssigkeitsverluste, also nochmal viel heftigere Verläufe. Aber sowas muss natürlich medizinisch-ärztlich abgeklärt werden, wenn ein Kind massiv spuckt oder viel spuckt. Aber ich habe eben den Vorteil, durch die Osteopathie oder durch die andere Sichtweise einfach noch viel komplexer zu denken. Und ich habe wirklich viele Familien, die kommen und sagen, Mensch, die Kinderärzte, sie wissen einfach nicht Bescheid. Ich habe 5-mal am Tag, muss ich die Klamotten wechseln, bin ganz unglücklich. Und nach wenigen Behandlungen, manchmal reichen wirklich 1-2 Behandlungen aus, ist es wirklich dann so, dass die Kinder deutlich weniger spucken, deutlich zufriedener sind, die Familie natürlich entlastet ist, weniger Bauchschmerzen da sind, das Kind nicht mehr in dieser Lieblingsposition liegen muss, sondern wirklich auch in der Entwicklung, es soll ja irgendwann auch sich drehen, krabbeln, laufen, was auch immer, einfach nicht mehr so eingeschränkt ist, wie es am Anfang war. Und das ist einfach schön. Also ich kombiniere gerne beides, ich bin dafür beides offen, aber ich weiß eben jetzt, ich habe viele Handwerksgriffe an der Hand, wo ich sagen kann, da kann ich den Familien wirklich gut helfen.
Gibt es denn noch andere Einflüsse, die jetzt im Laufe der Zeit sozusagen für dich auch auftreten in der Entwicklung des Kindes oder in den ersten Wochen und Monate, die den Reflux auch noch sozusagen verschlechtern, beeinflussen können? Beobachtest du Veränderungen, ob Kinder gestillt werden oder zugefüttert werden müssen? Macht es einen Unterschied für dich, welche Nahrung sie bekommen? Vielleicht andere Zusatzstoffe, die die Kinder bekommen, die das verschlechtern? Vitamin D oder Impfungen, verschlechtert das manchmal, wie erlebst du das?
Also Was natürlich Entwicklungsschübe sind oft so ein großes Thema, wo manchmal auch Spucken, auch wenn Kinder bei mir waren und das Spucken wurde erstmal besser, sich dann vielleicht nochmal was zeigt, weil das Kind gerade das Lächeln lernt oder auch so kleine Dinge, das Greifen. Also so große Entwicklungsschübe, die treten ja so circa alle 4 Wochen auf beim Kind und da zeigt sich dann häufig entweder eine Verschlechterung, weil die Familien noch nie da waren, oder es zeigt sich eine Verschlechterung von dem, was wir schon erreicht haben, was man aber relativ schnell wieder hinkriegt, wenn man das dann nochmal behandelt. Ja. Zahnen ist ein großes Thema. Also wenn man jetzt mal vom ganz natürlichen, von der ganz natürlichen Entwicklung ausgeht, ist Zahnen oft auch was, was auch nochmal verschlechtert. Okay. Natürlich Impfungen oder auch Infekte. Also Impfungen ist ja generell auch ein großes Thema. Das würde jetzt auch zu weit führen. Aber natürlich ist es ein Eingriff in den Körper, wo die Kinder einfach nochmal manchmal auch entweder ein Entwicklungsschub dadurch ausgelöst wird, tritt oft auch aus, dass die danach dann wirklich nochmal eine große Veränderung durchleben. Ja. Aber auch manche Kinder entwickeln dann auch wirklich tatsächlich Infekte oder einfach sind anfälliger und die spucken auch mal ganz gerne. Vitamin D, also ich empfehle meinen Patienten eher das Vitamin D-Öl, weil das insgesamt besser verträglich ist, weil man weiß, dass die Vegan-Toiletten zum Beispiel oder auch das Zimmerflor ist auf Nichtzuckerbasis und da weiß man, dass viele Kinder dadurch eher Bauchschmerzen erleben und wenn man das dann ändert, dann geht es ihnen oft besser. Also manchmal sind so Kleinigkeiten, wo man dann einfach guckt. Auch was oft ist, wenn Familien so hektiker sind, also die von einem Termin zum nächsten müssen, in die Stadt und hier noch und sich mit einer Freundin treffen und das Kind ständig hin und her gezogen wird und die Familie eigentlich gar nicht so richtig Zeit hat zum Ankommen, zum Familie finden, die leiden auch eher dazu, zu spucken oder vermehrt zu spucken. Aber auch Flaschennahrungskinder, manche sind wirklich auch noch der Ansicht, okay, das Kind muss jetzt die Flasche leer trinken, also sich 6-mal am Tag, meine 200 Milliliter, weil es halt auf der Packung steht oder weil die Hebamme noch von der alten Schule ist, alle 4 Stunden schön brav. Das heißt, das Kind wird relativ schnell überfüttert und kann dann natürlich dann auch mehr spucken. Ja. Ja, das sind so Dinge, wo ich sagen würde, das kann noch theoretisch zusätzlich unterstützen.
Super. Ja, und du sprichst ja unter anderem auch aus ganz, ganz eigener Erfahrung. Wir haben im Vorgespräch gesprochen, du hast ja auch drei eigene Kinder. Wie hat das oder was trägt das denn dazu bei zu deiner Tätigkeit als Osteopath? Was hat das für dich verändert nochmal?
Ja, also dazu vielleicht zu meiner Tochter. Also ich habe 3 Kinder, 9, 7 und 2 Jahre jetzt. Und die mittlere, die ist unsere Tochter. Und die hatte zum Beispiel, also ich habe spontan entbunden, sie war aber sehr schwer, 4800 Gramm. Die Geburt lief zwar gut, aber sie hat danach viel geschrien, direkt nach der Geburt, wo ich mir nicht sicher war, hat sie vielleicht eine Verletzung davongetragen. Damals war ich aber mit der Osteopathie noch nicht so bewandert. Ich wusste, es war eine Freundin von mir, Osteopathin ist und da auch sehr erfolgreich ist. Aber es war noch so ein bisschen, ja, fremd das Ganze. Und ich war dann mit ihr, also das Problem war, sie hat dann irgendwann tatsächlich eine Überstreckungstendenz auch entwickelt, war viel am Schreien, viel Bauchweh. Also war einfach, die lag manchmal wie ein Flitzebogen im Bett. Das war ganz schäbs und krumm gelegen. Und nachdem ich dann bei der Osteopathin war, also nicht bei meiner Freundin, sondern bei einer Kinderosteopathin, weil sie war damals noch keine Kinderosteopathin, war von 1-2 Behandlungen wirklich, sie lag Alter, Lager, keine Lieblingszeit mehr gehabt. Also es war total faszinierend bei meiner Tochter. Und wenn ich jetzt Fotos von damals angucke, sie hatte klassisch schön den Kopf auf einer Seite. Also so, es gab ein Foto, wo sie gerade lag. Es war immer irgendwie, jetzt weiß ich es aus Fachhintergrund, warum sie so lag, dass sie eben eine Blockade oder eine Spannung in der OAA, also in den oberen Kopfgelenken, hatte und Wirbelsäule massiv überstreckt war. Ja, damals war das eben noch ein bisschen Neuland. Aber da habe ich sozusagen aus meiner Kindererfahrung selber schon ein bisschen sammeln können.
Ja, wo trifft man dich denn sozusagen an? Wo können Zuhörer, Zuschauer von unserem Podcast dich denn kontaktieren?
Ja, ich habe eine kleine Praxis in Obermichelbach. Das ist im Landkreis Fürth in der Nähe von Nürnberg. Ich fahre ein bisschen zweigleisig. Also ich als Kindergartenschwester gebe ich zum Beispiel Erste Hilfe am Kindkurse, Babymassage, Nordic Walking mit Baby, alles, was so Schwangerschaft, Kleinkindzeit auch in die Beratung angeht. Und dann eben als Osteopathin und Heilpraktikerin dann eben ab der Schwangerschaft Kleinkind-Babyalter. Und genau, habe auch eine Homepage, wenn
Die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes rein, auf jeden Fall.
Genau.
Verlinken heute.
Genau. Und ja, freue mich dann natürlich, wenn da Eltern auf mich zukommen, die da Unterstützung brauchen.
Und du machst jetzt eben auch noch etwas, was eher aus dem Background kommt als Kinderkrankenschwester, wo du ja auch eben ganz, ganz tolle Kompetenzen hast, nämlich, ja, was ich eine tolle Sache finde. Und sicherlich auch zeitgemäß ist, viele Menschen gehen jetzt nicht unbedingt irgendwo hin und machen extra separat einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, weil das ist zeitintensiv, wo gehen die Kinder hin in der Zwischenzeit, so, ne? Sondern du entwickelst derzeit einen Online-Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, den Menschen von zu Hause aus dann machen können, im Notfall, wenn wirklich mal was ist. Und wir hatten auch immer mal wieder was, passiert ja einfach mit Kindern. Meine Kompetenz ist auch in diesem Bereich. Du bist noch in der Entwicklung, richtig?
Genau, also gerade läuft der Videodreh. Das wird so, dass eben man sich da einbuchen kann und dann eben verschiedene Videos angucken kann zu verschiedenen Themen, ob das jetzt die dramatischen Themen wie Reanimation ist, okay, kleine Wespenstiche oder Insektenstiche, ja, Schürfwunden, solche Sachen. Ja. Und das ist ein Bausteinsystem, das heißt, man kann sich alles zu jeder Zeit angucken, so zusammenstellen, wie man sich das möchte. Okay. Und ich biete vor Ort auch Hilfe im Kindkurse an und da höre ich, was mache ich mit meinem Kind? Bei mir ist es üblich, dass die Kinder dabei sind, also die meisten Säuglinge bis zu einem bestimmten Alter. Aber beim Roten Kreuz zum Beispiel darf ich es gar nicht mitbringen. Das heißt, das ist ein großer Pluspunkt beim Online-Kurs zu sagen, okay, ich kann das Kind gerade schläft oder vom Arm habe, stille, fütter, einfach kuschel, mir einen Kurs angucken online, muss eben wohin, habe nicht die Babysitter-Problematik, bin völlig zeitlich flexibel, ob ich das an einem Tag angucke oder mehrere Wochen immer wieder ein Thema. Und ja, da bin ich jetzt gerade am Aufbauen und am Entwickeln und ich denke, so Sommer 2018 wird der online gehen.
Und der kommt dann auch, ist sozusagen auch auf deiner Seite auffindbar für Interessenten.
Ja. Ja, und auch über Facebook wird es wahrscheinlich eine Gruppe geben, speziell für meine Online-Kurse, wo man dann auch Link oder Fragen stellen kann oder da dabei sein kann.
Schön. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. War sehr interessant. Ich hoffe für alle Zuhörer auch. Wir werden deine Seite natürlich verlinken. Wir werden auch hinweisen auf deine Facebook-Seite, sodass die Menschen vielleicht auch diesen Online-Kurs dann nutzen können, sobald er online ist. Und genau. Vielen Dank für das Gespräch und ja, ganz, ganz viel Erfolg. Und danke, dass du zur Verfügung gestanden hast für das Interview.
Ja, herzlichen Dank auch.
Danke. Also, ciao.
Tschüss.
Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanried.com. Dort gibt es auch die Möglichkeit zu erlernen, wie du auch Kinder zum Erblühen bekommst, wie du auch Thriving Children, gedeihende, erblühende Kinder unterstützt in deiner Praxis, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Da gibt es ein neues startendes Programm von mir im November, das nennt sich Thriving Children. In 4 Abschnitten geht es um Babys, Toddler, Kids und auch Eltern. Und wenn du möchtest, schicke ich dir gerne dazu Informationen. Dazu gibt es den SMS-Opt-in mit der 0049 177 1789. 317, du brauchst das Stichwort, Passwort gesund und dann kommst du in meinen E-Mail-Verteiler und bekommst, wenn du möchtest, im Tausch gegen deine E-Mail-Adresse Informationen hierzu, kostenlose Videos und kannst dann eben auch als Kollege, Osteopath oder auch Laie mehr über blühende Kinder, über die Behandlung von Schweien, von Spucken, von Schreikindern, von Schlafstörungen bei mir aus meiner reichhaltigen Erfahrung, die ich über Jahre wirklich in vielen Fortbildungen, Ausbildungen, Seminaren für Tausende von Euro erworben habe, kommst du komprimiert und wirklich in ein Programm gegossen, das dich in deinem persönlichen Umfeld, in deinem beruflichen Wirken, in deinem Erfolg und auch in deinem Spaß und in deiner Erfüllung, in deinem Leben unterstützt. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Bis zum nächsten Mal. Be still and know, dein Stefan.